ganz herzlichen Dank für die Einladung. Kann man mich so hören? Ja. Auch da hinten? Hört man mich? Nein. Schauen wir mal. Ach, dann stelle ich mich hier hin. Ich glaube, das ist besser, oder? Kann ich das lästige Ding auch abnehmen? Ist denn wieder abgekommen? So. Ja, ganz herzlichen Dank, Ladislaus, für die Einladung. Auch ganz herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich bin ganz baff, wie viele es dann doch hier hingefunden haben. Es ist ja doch einiges an Konkurrenz heute. Das hochinteressante Heidelberger Symposium ist gleichzeitig. Es ist ein wunderschöner Tag, man könnte auch am Neckar sitzen. Es freut mich sehr, dass Sie alle hier sind. Wie Ladislaus schon sagte, ich promoviere an der Universität Heidelberg im Bereich Sozialpsychologie. Das ist vielleicht noch einigermaßen neutral für die meisten hier. Das andere ist, dass ich im Asylarbeitskreis arbeite und das so als zweite Offenlegung, zum einen, damit Sie auch wissen, aus welcher politischen Richtung ich da vielleicht auch komme und aus welcher politischen Richtung dieser Vortrag natürlich auch kommt. Und zum anderen, wenn Ihnen dann nicht gefällt, was ich heute erzähle, können Sie das einfach abtun als Gutmenschengeschwafel und können ruhig schlafen. Ausgrenzung beginnt im Kopf, die Psychologie der Vorurteile gegenüber Flüchtlingen. Was erwartet Sie da heute? Ich habe mir gedacht, ich fange mal an, was Sie heute nicht erwartet, worüber ich heute nicht reden möchte. Da sind zum Beispiel so Sachen wie die sozioökonomischen Gründe für Vorurteile oder für Rassismus. Ich bin kein Soziologe, ich habe keine Ahnung von diesem Thema und ich bin nicht hier, um neue Vorurteile zu propagieren, zum Beispiel, dass jetzt irgendwie Arbeitslosigkeit dazu führe, dass man rassistisch wäre oder dass das ein Unterschichten-, Mittelschichten-, Oberschichten-Problem sei. Diese ganzen Dinge sollen mich heute nicht interessieren. Ich will auch keine Vorurteile gegenüber Sachsen oder Sachsen-Anhaltern propagieren, das ist mir alles irgendwie, sehe ich keinen Sinn drin. AfD wird nicht behandelt heute und vor allem werde ich Ihnen auch nicht, oder behaupte ich auch nicht, Ihnen heute die Wahrheit über die Flüchtlinge zu erzählen. Das ist kein Vortrag, in dem ich jetzt hier groß mit Vorurteilen aufräumen möchte, sondern ich möchte vor allem klarstellen, wie Vorurteile entstehen und dass da eigentlich niemand vorgefeit ist, auch diejenigen, die keine bösen Absichten haben. Stattdessen möchte ich gerne mit einer Geschichte anfangen. Ich saß gestern draußen vor dem Moschmosch und habe da gegessen in der Hauptstraße, das kennen die meisten wahrscheinlich, und es lief nicht so toll. Der Service war ziemlich langsam, in der Küche stimmte irgendwas nicht, es war alles ein bisschen schwierig. Und neben uns saß ein Paar und dieses Paar meldete sich das erste Mal so nach 5 Minuten, als dann die Kellnerin vorbeikam und der Mann fragte erstmal, wird man hier auch mal bedient? Und 5 Minuten später haben sie dann bestellt und die Bestellung war die Nummer 42 mit Ente, aber diesmal bitte frisch. Und nicht so wie die letzte Ente, die lag wohl, das sagt ja, 3 oder 4 Tage auf dem Grill. Dann ging es weiter, dass der andere Tisch hatte schon die Sojabohnen bekommen und die noch nicht mal ihren Tee. Das war alles ganz grauenvoll. Und als ich dann meiner Freundin so das dritte Mal so ein Augenrollen zuwarf, schlich sich so ein Gedanke bei mir ein. Und den möchte ich Sie heute mal dran teilhaben lassen. Dieser Gedanke ging etwa so. Rentner. 5 Minuten vorher habe ich darüber gesprochen, wie wohl dieser Vortrag heute wird, dass es um Vorurteile gehen soll. Beschäftige mich damit seit Jahren und sitze da neben einem Rentnerpaar und dann geht die ganze Vorurteilsmaschine los. Ach, die Rentner, die haben so viel Zeit und da muss man rumnörgeln und fühlen sich so wichtig und furchtbare Gedanken. Und das Einzige, was ich dann nicht laut gesagt habe, war sowas wie, ich habe ja nichts gegen Rentner, aber. Das soll so einer meiner Angelpunkte dieses Vortrags sein. Ich bin ja kein Rassist, aber. Das ist ja mittlerweile so zum Klischee verkommen. Man weiß ja mittlerweile, wenn dieser Satz kommt, den Teil vor dem Aber kann man vergessen und was danach kommt, ist garantiert was Rassistisches. Aber ich glaube das den Leuten, die das sagen. Genauso wie ich mir in dem Moment geglaubt habe, ich habe nichts gegen Rentner, aber glaube ich, dass diese Menschen wirklich sagen, ich bin kein Rassist. Ich habe nichts gegen schwarze Syrer, was auch immer. Aber ich habe ja nun mal die und die Erfahrung gemacht. Der und der Typ hat mich doch nun mal dumm angelabert und das war ja nun mal ein Flüchtling, das wird man ja wohl sagen dürfen. Diese ja, ganz menschliche Art, über Gruppen nachzudenken, über die Welt nachzudenken, die soll heute Thema sein und wie man auch in allen möglichen anderen Fällen immer wieder in die Vorurteilsfalle tappt. Was ist überhaupt ein Vorurteil? Da möchte ich heute mal so eine typische Charakterisierung anbieten, die die Psychologen normalerweise benutzen, wenn sie von Vorurteilen reden. Und da geht es meistens um versucht man erstmal eine Dreiteilung vorzunehmen. Und zwar geht es erstmal um eine negative Einstellung gegenüber einer Gruppe oder den Mitgliedern einer Gruppe. Das ist der affektive Teil, der emotionale Teil. Ich denke an jemanden und mir ist nicht wohl dabei. Oder ich habe Angst davor. Ich bin sauer darauf, wie auch immer. Und das passiert aufgrund von Stereotypen. Also das ist so die erste theoretische Überlegung. Das liegt daran, dass wir Stereotype bilden von Menschengruppen, wie auch immer. Und diese Vorurteile sind handlungsleitend, also sie führen zu Diskriminierung. Das ist ein Riesengebiet. Das können wir heute nicht alles abarbeiten. Und ich glaube auch, dass der zentrale Punkt hier bei Vorurteilen dieser ist, die Stereotype, der kognitive Teil. Und darüber möchte ich heute sprechen. Das ist die Perspektive, von der ich auch immer auf menschliches Verhalten schaue. Das ist so mein Job als kognitiver Psychologe oder als Vertreter der sozialen Kognition. So, das ist jetzt die zweitletzte langweilige Definition. Was ist soziale Kognition? Also das ist der akademische Bereich, in dem ich mich so verorten würde. Der schaut auf soziale Prozesse, Phänomene des Alltags. Das kann alles Mögliche sein. Warum erkenne ich den Typen im Bus nicht, obwohl ich sein Gesicht garantiert schon mal gesehen habe? Warum kriegen zwei Schüler, die doch eigentlich ähnlich gut sind, unterschiedlich gute Noten in der Schule? Warum stehe ich in meiner längsten Schlange im Supermarkt? Alle solche Fragen versuchen wir durch Kognition zu erklären. Also durch allgemeine Denkprozesse. Und die bevorzugte Methode bei uns ist das psychologische Experiment. Und deswegen möchte ich heute auch ein paar Selbstversuche anleiten oder ein paar Experimente mal mit Ihnen machen. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist dann immer so der Drahtseilakt. Das kann immer ziemlich daneben gehen. Mal schauen. Keine Angst, da muss jetzt keiner an die Tafel kommen oder so, aber vielleicht kommt ja was da raus. Okay. Letzte langweilige Definition. Was sind eigentlich Stereotype? Stereotype, und da zitiere ich jetzt mal den Herrn Gordon Allport, einen der Väter der modernen Psychologie, und der sagt im Grunde nur, a stereotype is an exaggerated belief associated with a category. Ist ein übertriebener Glaubenssatz, ein übertriebener Glaube, verbunden mit einer Kategorie. Und so können wir jetzt immer weitermachen, was ist eine Kategorie? Das muss ich jetzt aber nicht mehr definieren, das sage ich Ihnen jetzt einfach mal, was eine Kategorie ist. Was ist das? Ich nehme Antworten entgegen. Das ist ein Stuhl, genau. Wer von Ihnen hat diesen Stuhl schon einmal gesehen? Das hätte mich jetzt auch gewundert. Wie bitte? Ja, der ist ein bisschen schief, das stimmt. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so das brillanteste Modell für einen Stuhl, aber wir sehen trotzdem alle, dass es ein Stuhl ist. Ist der Stuhl bequem? Nein. Steht der drin oder draußen? Draußen, würden die meisten sagen. Mhm. Aus welchem Material ist der?
Holz.
Aus Holz. So. Sehen Sie, wie schnell das geht? Wie schnell man sich ein Bild von Dingen macht? Das ist eine kleine Krakelei und wir wissen, das ist ein Holzstuhl, der draußen steht, mittelbequem. Und vermutlich nicht besonders stabil. Ja? So. Was ist das hier? Das ist ein Hund. Ist das ein gefährlicher Hund?
Nein.
Ist das ein... Wer hat diesen Hund schon mal gesehen?
Mickey
Mouse. Auch niemand. Sieht so ein bisschen nach Mickey Mouse aus, stimmt. Sieht so ein bisschen aus wie Pluto. Könnte man einen ganz eigenen Vortrag über Pluto mal halten, was der eigentlich über unser Verhältnis zu Haustieren sagt, dass eine Maus einen Hund als Haustier hat. Und einen Freund als Hund oder einen Hund als Freund. Auch eine schöne Kategorisierungsfrage mal. Aber genau, wir haben hier einen Hund, der ist anscheinend irgendwie verspielt und fröhlich und ganz bestimmt nicht gefährlich. Und irgendwie sehen wir das alles in dieser Krakelei. Hier haben wir noch ein paar Hunde. Die sehen nämlich auch alle ganz freundlich aus. Und dann gibt es noch solche Hunde. Was sehen wir hier? Das nennt, solche Hunde nennt man wohl Kampfhunde. Und dann haben wir ja auch... dann geht die ganze Maschinerie wieder los. Die haben dann diese Maulkörbe und diese Ketten als Leinen und dann haben wir auch gleich eine Vorstellung von den Besitzern. Ich habe mir zum Beispiel sofort einen Mann vorgestellt, der diesen Hund da führt, auch wenn jetzt mal genau hinguckt und mal versucht, so seine Kategorien mal zu bemühen, dann würde ich sogar sagen, die Person mit der weißen Hose ist wahrscheinlich eher eine Frau. Aber trotzdem habe ich mir gleich den ganzen Körper dieser Person dazu vorgestellt und dann habe ich auch eine Vorstellung von Kampfhundbesitzern, ich habe eine Vorstellung von dem Wesen eines Kampfhundes und diese Kategorie Kampfhund ist wahrscheinlich mittlerweile so 15 Jahre alt oder so, also dass die wirklich im aktuellen Diskurs mal ist und diese komische Kategorie überhaupt erfunden wurde. Was sind also Kategorien? Das sind Konstrukte menschlichen Denkens. Die bestehen nicht in der Wirklichkeit, die bestehen nicht da draußen. Sondern das ist das, wie wir unsere Welt einordnen. Und das sind Gedächtnisstrukturen. Das heißt, das sind Dinge, die können wir wieder abrufen. Und die werden auch aktiviert, wenn wir etwas sehen. Wir kategorisieren und ordnen ein, sobald wir irgendetwas erfahren. Gedächtnisstrukturen, das sind assoziative Netzwerke, so wie ich das gerade beschrieben habe oder wie Sie das bestimmt auch gerade empfunden haben. Man hat gleich den Namen Pluto im Kopf, dann hat man Mickey Mouse und dann kommt fröhlich, verspielt, Ballspielen, Wiese, verdrecktes Hundefell und so weiter und so weiter. So gehen diese Kategorien immer weiter. Und die sind auch, wie alles in unserem Gedächtnis, in die Zukunft gerichtet. Das klingt erstmal komisch, aber evolutionär haben wir kein Gehirn entwickelt, haben wir kein Gedächtnis entwickelt, damit wir uns an unsere letzten Ferien erinnern können, sondern damit wir neue, bessere Vorhersagen über die Welt machen können. Wenn ich irgendetwas tue in der Welt und das hat schlechte Konsequenzen für mich, dann sollte das irgendwie abgespeichert werden in der Form, dass ich es beim nächsten Mal nicht mehr tue. So funktioniert unser Gedächtnis, dafür ist es da. Wir wollen die Zukunft vorhersagen, nicht die Vergangenheit bearbeiten oder darin schwelgen. Gedächtnisstrukturen sind hierarchisch organisiert. Die Kampfhunde sind ein Teil der Gruppe der Hunde. Hunde sind eine Untergruppe der Tiere oder der Freunde und sind auch eine Gruppe der pelzigen Dinge. Und das können wir auch alles in verschiedenen Kategorien einordnen. Alles, was wir tun, ordnen wir beständig ein. Und wie ich schon sagte, sind Gedächtnisstrukturen veränderbar durch Erfahrung. Und da besteht auch die Hoffnung für unsere Stereotype, unsere Kategorien, die vielleicht zu fest geworden sind. Und eine der Fragen der kognitiven Psychologie ist, wie kategorisieren wir eigentlich? Welche Kategorien bilden wir? Verzeihung, da stimmt was nicht. Ich mach noch mal ein bisschen weiter. Wir kommen auf die Frage zurück. So, was ist das hier? Also das ist gleichzeitig ein Wasserhahn, aber irgendwie auch ein etwas belämmert guckendes Gesicht. Was ist das hier? Sehen Sie, wie schnell das geht? Da sieht man jetzt ein Waschbecken überlaufen und schon ist man traurig. Erfahrungen sind also, wie wir sehen, etwas ganz stark von Interpretationen abhängiges. Was man hier sieht, ich denke, das sehen alle. So. Wir unterscheiden in der Psychologie zwei verschiedene Formen von Verarbeitung, nämlich bottom-up, das heißt von unten nach oben, vom Auge ins Gehirn oder von der Welt da draußen in unser Gehirn, und die Top-Down-Verarbeitung. Das ist unsere Interpretation, was wir aus dem Gedächtnis mitbringen, was wir zur Interpretation brauchen. Wie zum Beispiel, dass wir in so Punkt-Punkt-Strich-Kombinationen irgendwie mal gleich ein Gesicht sehen. Das ist eine Top-Down-Information, die wir auf unsere Sinneserfahrung legen. Und ganz ähnlich kennen Sie vielleicht die Begriffe der Induktion. Das heißt, wir kommen von Einzelerfahrungen hin zu Gesetzmäßigkeiten. Auch das ist also eher eine Bottom-Up-Idee. Und dann gibt es noch die Deduktion. Wir schließen dann vom Allgemeinen wieder auf Spezielle. Das ist die Deduktion. Und wie Bottom-up funktioniert oder wie Top-down mit Bottom-up zusammenhängt, sehen wir in diesem schönen Bild. Wer kann mir sagen, wie viele Delfine in diesem Bild zu finden sind? Sehen alle die Delfine? Ich habe jetzt auf die schnelle 10 gezählt. Aber jetzt sehen alle die Delfine. Ich weiß jetzt nicht, was Sie da vorher gesehen haben, aber auf jeden Fall sind hier die. Und Sie sehen also, ich kann mit zwei verschiedenen Augen auf dasselbe Bild schauen. Wenn Sie hier mal drauf schauen, auch eine Frage von Top-Down, dass Sie vielleicht auch noch so ein bisschen auflockern soll, was Ihr Vertrauen in Ihre Wahrnehmung angeht. Versuchen Sie mal per Willenskraft den Zug in eine andere Richtung fahren zu lassen. So. Das ist also alles ganz, ganz automatisch und schnell und schwierig, und wir merken erst, wie viel Arbeit das ist, wenn es dann schwierig wird. Denn wir versuchen hier Faultiere von Schokocroissants zu unterscheiden und die Ähnlichkeit zu stark ist, und wir versuchen müssen, da irgendwie wieder rauszukommen aus diesem ganz automatischen Prozess hier. So. Also Kategorisierung ist etwas, das funktioniert wahnsinnig schnell. Das ist eine Konstante des menschlichen Denkens. Sofort haben wir Kategorien parat, in die wir unsere Erfahrungen einordnen. Und was das mit Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen und anderen Gruppen zu tun hat, das wird hoffentlich immer klarer im Verlauf des Vortrags. Das läuft ganz ohne Anstrengung ab, diese Kategorisierung, und ermöglicht ganz schnelles Abrufen von vielen Informationen. Zum Thema Kampfhunde, zum Thema Schokocroissants, zum Thema Delfine. Wir haben wahnsinnig viel Informationen gespeichert und das kann dann unser Handeln leiten. Das gibt uns Entscheidungshilfen. Also in einer Welt, in der wir mit solchen Reizen hier umgehen müssen, wir sehen hier einen Supermarkt, in der helfen uns Kategorien, Dinge zusammenzufassen, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich in den Supermarkt gehe heute, kann ich da zwischen 40 verschiedenen Sorten Spaghetti entscheiden. Da ist überall dasselbe drin, aber irgendwie muss ich mich für etwas entscheiden. Also nehme ich die italienischen. Völlig sinnlose Kategorie, italienische Nudeln, aber eine, die für mich irgendwie interessant ist. Einfach nur aus dem Grund, weil sie mir jetzt eine Entscheidung gibt. Ich kann jetzt weitermachen mit meinem Leben, kann mich um andere Dinge kümmern, als 40 Spaghetti-Sorten zu unterscheiden. So, wie kategorisieren wir jetzt? Das ist eine der Fragen. Kategorisieren wir vielleicht nach Ähnlichkeit? Schauen wir Dinge optisch, versuchen wir nach optischen Ähnlichkeiten zu suchen. In diesem Fall vielleicht eine etwas merkwürdige Kategorie, aber vielleicht ist das eine ästhetische Kategorie, die für uns interessant ist. Schwarz-weiße, niedliche Dinge. Vielleicht brauchen wir das. Vielleicht sind wir Designer und suchen nach so etwas. Vielleicht machen wir es aber auch genau andersrum. Vielleicht suchen wir nach Dingen, die unähnlich sind. In diesem Fall hier. Das Konzept des Ausländers ist so etwas. Das ist, da suchen wir nach einer Unähnlichkeit. Und zwar sagen wir, es gibt Deutsche. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die haben diese Eigenschaft nicht. Und das sind Ausländer für uns. Oder in diesem Fall jetzt eben Robben und Schlafsäcke. Oder dann wieder so etwas. Wie kann es sein, dass wenn wir nach Ähnlichkeit und Unähnlichkeit kategorisieren, wie kann es sein, dass wir diese Tiere hier in dieselbe Kategorie einordnen? Was hat der Hund da ganz rechts mit den zwei Kleinen da ganz links zu tun? Da kommen Fragen von Ähnlichkeit, Unähnlichkeit, aber auch theoretische Überlegungen mit rein. Kleine Abstimmung. Wer sagt, die Tomate ist ein Gemüse? Wer ist der Meinung, die Tomate ist eine Frucht? Mhm. Wer hat denn jetzt recht? Okay. Die Antwort, die ich dazu anbieten möchte, zur Frage, ist die Tomate eine Frucht oder ist sie ein Gemüse, ist die Antwort, das hängt ganz davon ab, was ich mit meinen Kategorien will. Will ich einen Obstsalat machen? Sollte ich eine Tomate nicht als eine Frucht ansehen? Zumindest wahrscheinlich nicht. Will ich biologische Vorhersagen machen über das beste Zuchtverfahren von Tomaten? Dann sollte ich sie vielleicht als Frucht behandeln, weil es da gewisse Fortpflanzungsbestäubungsmechanismen gibt, die nun mal zu dieser Kategorisierung geführt haben. Wichtig ist für uns, unsere Kategorien müssen sinnvoll für unsere Entscheidungen sein. Was unser Gehirn nicht tut, ist für uns die Wahrheit finden. Das klappt so nicht. Es gibt für unser Gehirn nur sinnvolle und nicht sinnvolle Kategorien. Kategorien führen zu einer merkwürdigen kognitiven Verzerrung bei uns, nämlich wir neigen dazu, die Unterschiede innerhalb einer Kategorie runterzuspielen und auf der anderen Seite versuchen wir, die Unterschiede zwischen den Kategorien zu verstärken. Das heißt, wir versuchen das passiert einfach. Wenn Sie hier mal ansehe, die Verteilung der Körpergrößen von Männern und Frauen in Deutschland, genau, dann können Sie hier sehen, okay, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, da gibt es einen klaren Unterschied in den Mittelwerten. Männer sind im Durchschnitt etwas größer als Frauen. Gar nicht so viel größer, aber etwas. Was man aber gleichzeitig sehen kann, ist, dass es eine wahnsinnige Variabilität innerhalb dieser Kategorie gibt. Und das bei einem ganz, ja, wie soll man sagen, einem ganz objektiven Maß wie der Körpergröße. Da müssen wir noch gar nicht von irgendwelchen Persönlichkeitsmerkmalen sprechen, von irgendwelchen Fragen des Multitaskings oder was man sonst für unsinnige Vorurteile gegenüber Männern oder Frauen haben mag, sondern man kann einfach deren Körpergröße messen. Vorausgesetzt, man findet, Männer und Frauen ist eine sinnvolle Kategorie, um Menschen einzuordnen. So. Aber was Sie hier sehen, ist, dass der Unterschied innerhalb der Kategorien, die Varianz innerhalb der Kategorien viel größer ist als die Varianz zwischen den Kategorien. Und das ist die These, die ich heute präsentieren möchte. So, soziale Gruppen als Kategorien funktionieren genauso. Das ist so die große These der sozialen Kognition, ob wir über Kategorien, ob wir jetzt über Möbel nachdenken oder über Menschen, über Hauptschüler, Frauen, Psychologen, Veganer, Nordafrikaner, ganz kuriose neue Kategorie, Polohemdträger oder Freunde von Anna, das sind dieselben Denkmechanismen, das sind dieselben Kategorien oder diese Kategorien folgen ganz ähnlichen Gesetzen. So, und zu der Frage, warum, ich habe am Anfang gesagt, Kategorien sind oder Stereotype sind Gedächtnisstrukturen und die lassen sich auch verändern. Oder Kategorien sind Gedächtnisstrukturen, die lassen sich verändern. Ja, warum verändern sie sich denn dann nicht? Also was ist denn eigentlich so schwierig daran? Bevor wir uns dieser Frage widmen, möchte ich ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Und sehe ein paar Kollegen im Publikum, die möchte ich bitten, sich da mal kurz still zu verhalten bei diesem kleinen Experiment. Und das geht folgendermaßen. Ich habe im Kopf eine Regel, nach der gewisse Dreierkombinationen von Zahlen erlaubt sind oder nicht. Also im Kopf habe ich jetzt gerade eine Regel und wenn mir jemand drei Zahlen nennt, dann kann ich ihm sagen, ob diese Zahl erlaubt ist oder nicht oder ob diese Zahlen erlaubt sind oder nicht. Und was ich jetzt gerne mit Ihnen möchte, ist, dass Sie mir jeweils eine Hypothese geben, was diese Regel sein mag. Und dann geben Sie mir drei Zahlen und ich sage Ihnen, ob die erlaubt sind oder nicht. Okay? Ich fange mal an. Ich gebe mal das erste vor. Zwei, vier, sechs. Das ist erlaubt. Und ich nehme Hypothesen entgegen. Ja. Okay, eine gerade Zahl, ein Vierfaches von 2. Was ist das Triple? Was? Jetzt hätte ich gerne noch drei Zahlen.
Noch drei Zahlen?
Mhm.
8, 10 und 12.
Okay. Die Hypothese war gerade Zahlen. Das ist erlaubt. Ganz hinten?
12, 10, 8.
12, 10, 8. Was ist die Hypothese?
Gerade Zahlen, aber ja, gerade Zahlen.
Okay. Das ist nicht erlaubt.
Das stimmt nicht. Warum nicht?
Sechs. Das verrate ich später. Was ist Ihre Hypothese?
Nur aufsteigend, nicht absteigend.
Ah ja. Und Ihre Zahlen waren?
6, 4, 2. Das sechs. Dürfte dann nicht gehen.
Aha. 6, 4, 2. Nicht erlaubt. Aufsteigend. Schön. So, jetzt ist uns hier, glaube ich, ein kleiner Durchbruch gelungen. Wir haben, und zwar hat die Dame hier vorne etwas Neues gemacht. Was hat sie anders gemacht als die anderen?
Sie wollte keine Hypothese aufstellen, um zu sehen, dass es erlaubt ist, sondern eben genau die vorherige Hypothese bestätigen. Also, dass es nicht erlaubt ist, dann merkt man ja schon, der Umkehrschluss darauf.
Genau, wir haben jetzt zum ersten Mal einen Test, der die eigene Hypothese in Frage stellt. Der sagt, wenn meine Hypothese stimmt, dann dürfte das und das nicht passieren. Ich versuche jetzt Alternativerklärungen auszuschließen. Und der Herr Wason, der sich diese Aufgabe ausgedacht hat, kam immer wieder zu dem Schluss, die Menschen sind eigentlich nicht in der Lage, diese Art von Tests vorzunehmen, oder viele Menschen sind nicht in der Lage, diese Art von Tests vorzunehmen, wenn man sie nicht nach einer Weile mal drauf stößt oder wenn sie nicht aus Versehen mal selber drauf stoßen, weil ihnen das nicht erlaubt war. Wir suchen immer nach Informationen, die unsere eigenen Hypothesen bestätigen, und so habe ich diesen Versuch auch schon gemacht, dass irgendwie 10 Leute in der Reihe angefangen haben, dann mit 4, 6, 8. Was war deine Hypothese? Gerade Zahlen. Genau aufeinander folgend. Okay, ist erlaubt. Toll. Ich glaube genau dasselbe. Und ich probiere jetzt mal 8, 10, 12. Und ja, es funktioniert. Und dann wird einer ganz mutig. Und 32, 34, 36. Und ja, funktioniert. Was war denn jetzt meine Regel? Peter weiß es?
Gleicher Abstand.
Gleicher Abstand, das hätte ja auch bei den beiden unteren geklappt.
Plus 2, plus 2.
Aufsteigen.
Ja, aufsteigen, das war das. Sie hätten auch, 1, 3, 17 sagen können. Auch das wäre erlaubt gewesen. 2, 6, 4. Ja. 2, 6, 4 wäre nicht gegangen. Ja, genau. Also wir... Mit ungeraden Zahlen haben wir es nicht probiert, wir haben keine Zahlen über 20 probiert, wir haben generell sehr, sehr wenig exploriert. Es ging immer gleich darum, die richtige Regel zu finden, immer gleich möglichst nichts Unerlaubtes zu machen. Es ging darum, keinen Fehler zu machen. Und das ist ganz üblich für menschliches Denken. Exploration ist nicht so unsere große Stärke, und wir bleiben lieber bei dem, was wir kennen, und bei dem, was funktioniert. Aber so finden wir die Wahrheit nicht raus. Das ist nicht der Weg zur Wahrheit, das ist der Weg zu einem bequemen Leben vielleicht, aber auch dazu, dass wir vielleicht vieles verpassen. Also wir neigen dazu, Ereignisse, Erlebnisse zu suchen, die unsere Hypothesen bestätigen, anstatt sie zu falsifizieren. Und das mag in manchen Situationen schon recht sinnvoll sein. Also wenn ich mir nicht ganz so sicher bin, ist dieser Hund da aggressiv oder ist der vielleicht nett, soll ich diese These falsifizieren? Soll ich mal die Hand hinhalten? Aber machen wir uns klar, dass das genau derselbe Gedanke ist, wenn ich Vorurteile gegenüber Ausländern, gegenüber Rentnern, gegenüber Frauen habe, wenn ich mich denen nicht näher, weil ich sage, ich habe meine Hypothese, und dann sage ich, okay, da ist der Hund, habe mich dem nicht genähert, nochmal gut gegangen, Hypothese bestätigt. Das ist Das ist eine Art zu denken, die in sehr enge Bahnen führt. Ein weiteres Problem sind illusorische Korrelationen. Und das bedeutet, dass seltene Ereignisse in kleineren Gruppen stärker wahrgenommen werden. Wie Sie hier sehen, sagen wir mal, Sie treffen am Tag insgesamt, wie viele sind es? 28, 21, 61 Menschen, nein, 63 Menschen. Und davon sind 45 Deutsche und 18 sind Ausländer. Und dann schreiben Sie mal auf, wie viele Leute zu Ihnen an diesem Tag ehrlich oder unehrlich waren. Fragen Sie vielleicht irgendwas Bestimmtes, von dem Sie es genau wissen. Und was man dann regelmäßig findet in sozialpsychologischen Experimenten, ist, dass Menschen diese kleine Gruppe jetzt hier insgesamt negativer bewerten, weil diese zwei Unehrlichen in dieser Gruppe stärker ins Gewicht fallen als die fünf Unehrlichen in der größeren Gruppe. Dabei ist das Verhältnis genau gleich, das sehen wir. Also 40 durch 5 ist genauso viel wie 16 durch 2, also jeder Achte oder jeder Neunte in diesem Fall ist da unehrlich. Also dieselbe statistische oder der nicht vorhandene statistische Zusammenhang wird wie einer wahrgenommen, weil wir diese kleine Gruppe da massiv überschätzen. Und auch das soll so eine Message sein, dass man immer auch vor Augen hat: Minderheiten haben keine faire Chance. Es ist nicht dasselbe, eine Minderheit zu erleben, wie die große Mehrheit zu erleben. Und noch schwieriger wird das, wenn ich gar nicht zwei verschiedene Kategorien habe. Hier habe ich diese Kategorien stark auseinandergehalten. Ich habe hier die Deutschen und die Ausländer. Nur ist das meistens gar nicht so. Meistens habe ich Ausländer und den Rest. Meistens habe ich so eine Situation wie hier. Da steht ein Mann an der Tafel und rechnet irgendwelchen Blödsinn und sein Kollege sagt: Wow, you suck at math. Du bist echt scheiße in Mathe. Und dann steht eine Frau an der Tafel und da heißt es: Wow, girls suck at math. Frauen sind echt scheiße in Mathe. Also, der eine Mensch wird als er selbst empfunden, gerade wenn er zur Selbstgruppe gehört. Und die anderen, die sind Exemplare einer anderen Kategorie. Alles, was sie tun, fällt auf sie zurück. Als ich die Rentner-Story erzählt habe, wie viele Menschen hatten vorher Rentner vor Augen, als ich die Geschichte erzählt habe, bevor ich das... Ja, niemand. Ja, und dann... Und dann später fiel das alles so wie so ein Puzzle in die richtige Kategorie. Und dann waren sie für mich auch auf einmal Exemplare. Das waren Exemplare der Kategorie Rentner. Und nicht mehr die Leute, die vielleicht einen schlechten Tag hatten, die vielleicht auch einfach Idioten sind, aber nicht, weil sie Rentner sind. Das ergibt keinen Sinn. Und ein weiteres Problem ist die Macht des ersten Eindrucks. Wir hatten das gerade schon gesehen. Der erste Eindruck präsentiert ganz massiv, lenkt ganz massiv, wie wir etwas interpretieren, wie wir weiter Informationen suchen. Das ist mein Kollege Max hier, der hat mein Experiment mit einem zweiarmigen Banditen gemacht. Nicht mit einem einarmigen, sondern mit einem zweiarmigen. Und hat dann gefunden, was eigentlich auch, glaube ich, ganz klar ist oder was, glaube ich, für uns ganz üblich ist: wenn die Leute an so einem einarmigen Banditen, also an einer Seite mal dran ziehen und sie verlieren erstmal was, dann gehen die gleich zum nächsten über und besuchen den ersten Banditenarm so schnell erstmal nicht wieder. Und haben dann ein übermäßig negatives Bild von diesem Spiel. Also man kann dann zum einen Ding ziehen und da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und dann im anderen kann man auch ziehen und da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Aber sobald ich einmal verliere, gehe ich erstmal weg und dann komme ich auch so schnell nicht wieder. Nur dieser dieser erste Eindruck, der muss bei Menschen gar nicht dadurch entstehen, dass ich selber wirklich negative Erfahrungen mache. Das reicht schon, wenn mir jemand davon erzählt. Dann halte ich mich schon von Menschen fern, wenn mir jemand sagt, Kampfhunde sind aggressiv, dann halte ich mich von Kampfhunden fern. Merkwürdiger Vergleich vielleicht, aber Sie sehen, wo das hinführt. Wir machen wieder ganz selektive Erfahrungen, die zu einem eingeschränkten Weltbild führen und vor allem auch zu einem übermäßig negativen Bild. Und das passiert natürlich vor allem, wenn wir wenig Erfahrungen machen. Wenn wir nicht ständig dazu gebracht werden, wie jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt mal so in Heidelberg vielleicht 95% Deutsche oder so, will ich jetzt mal schätzen. Da macht man ständig wieder Erfahrungen mit Deutschen und sehr, sehr wenige Erfahrungen mit Ausländern, Flüchtlingen, Menschen, mit denen man generell nicht so viel zu tun haben möchte. So, ein weiteres kleines Experiment möchte ich gerne mit Ihnen machen. Es geht um Ambiguität von Informationen. Das heißt, wir können verschiedene Informationen unterschiedlich interpretieren. Es ist nicht nur so, dass wir verschiedene Erfahrungen suchen und diese Erfahrungen dann auch kategorisieren und diese Kategorien vielleicht Unsinn sind, sondern auch dieselbe Information können wir ganz unterschiedlich interpretieren. Und dazu möchte ich den Hörsaal hier einmal in der Mitte teilen. Und zwar hier einmal so genau durch. Okay. So. Und diese Seite hier, die möchte ich jetzt mal bitten, mal für 5 Sekunden die Augen zu schließen. Ich sag das jetzt an, also einmal die Augen schließen bitte. Okay, und die andere Seite schaut sich mal dieses Bild hier an. Okay, dann können Sie die Augen jetzt wieder öffnen. Jetzt möchte ich die andere Seite bitten, einmal die Augen zu schließen. Die Seite schaut sich jetzt mal bitte dieses Bild an. Okay. Genau. So, jetzt machen alle die Augen wieder auf und schauen sich mal dieses Bild an. So. Wer hat da in diesem Bild einen Kopf gesehen? In diesem Bild hier. Wer hat in diesem Bild eine Maus gesehen? Wie kann das sein? Na, ich habe sie unterschiedlich geprimed. Ich habe ihre Wahrnehmung gebahnt in unterschiedliche Wege. Und das sah folgendermaßen aus. Die eine Gruppe sah zuerst den Kopf und die andere Gruppe sah zuerst die Maus. Und Sie sehen, die haben gar nicht so viel miteinander zu tun. Sie haben einfach nur das Konzept Maus, das Konzept Kopf bei Ihnen aufgerufen. Und dann kommt das von ganz alleine. Ne? Ein Reiz, den man so oder so interpretieren kann, wo es keine Wahrheit gibt, der ist von Ihnen auf einmal interpretiert worden wegen Ihrer Vorerwartung. Ich habe Sie ja nicht mal darum gebeten, überhaupt sich eine Vorerwartung zu bilden. Ich habe Ihnen auch nicht gesagt, merken Sie sich mal, was Sie da gesehen haben. Ganz von alleine gekommen. Einfach nur dadurch, dass ihre Vorahnungen hier ihre Wahrnehmung geprägt haben. Und das ist ohne ihr Zutun passiert. Und genauso passiert das, wenn ich glaube, jemand sei arrogant. Dann interpretiere ich seinen Gang schon als arrogant. Derselbe Gang, den ich bei jedem anderen entweder als selbstbewusst oder auch überhaupt nicht bemerkenswert empfinde, sobald ich sage, aha, jemand Arrogantes kommt, dann ist das eine Erfahrung und die geht dann auch auf das Arroganzkonto. Die interpretiere ich dann auch noch so und sage, ach ja, so ist es eben. Arroganter Typ. Also, warum sind Stereotype so stabil? Warum sind auch Mitarbeiter in der Asylhilfe immer wieder in der Situation, dass sie selber wieder Vorurteile bilden, dass sie neue Vorurteile entwickeln. Wie kann das sein? Nun, diese Stereotype sind unter anderem immunisiert durch dieses positive Hypothesentesten, was wir hier gezeigt haben, durch illusorische Korrelationen. Also Minderheiten sind da sowieso schlechter dran. Erste Eindrücke, die unsere Erfahrungen lenken. Hypothesenkonforme Interpretationen, wie wir das hier vielleicht gerade kurz gesehen haben. Und dann gibt es noch einen Punkt, und das könnte ich ewig weiterführen. Es gibt viele, viele, viele andere Mechanismen, die dazu führen, dass wir systematisch die Realität falsch einschätzen und Zusammenhänge sehen, wo keine sind. Das ist noch die Subkategorisierung, das ist der True Scotsman, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Das ist eine berühmte ein berühmter Argumentationsfehlschluss. Da heißt es, alle Schotten essen gerne Haggis. Und dann sagt man, ich kenne einen Schotten, der ist kein Haggis. Naja, jeder richtige Schotte isst gern Haggis. Okay? Und im Bereich der Flüchtlinge sind das dann die falschen Flüchtlinge. Da sind das dann die, also die Syrer finden wir ja alle nett, aber diese ganzen jungen Männer und die Nordafrikaner, was ist denn mit denen? Also es geht auch in die andere Richtung. Wir bilden einfach Subkategorien, um diese Kategorien auch aufrechtzuerhalten. Dann einzelne Vorhersagen gelten für die Einzelperson vielleicht nicht. Woran liegt das? Nun ja, ich muss meine Kategorien abändern. Ich habe gerade noch gedacht, alle Flüchtlinge seien Verbrecher, aber es sind anscheinend nur die aus Mazedonien oder es sind vielleicht nur die aus Syrien. Wie kommt es jetzt also zu Stereotypen von Flüchtlingen und wie werden die stabilisiert eigentlich? Um jetzt endlich mal zum Thema zu kommen nach 47 Minuten. Nun, das fängt damit an, dass wir Flüchtlinge überhaupt als relevante Kategorie wahrnehmen. Dass der Flüchtling für uns eine Kategorie ist, mit der wir irgendwelche Erwartungen verknüpfen. Und diese Erwartungen entscheiden dann, wie wir handeln. Und das führt dann dazu, dass jeder Flüchtling, dem wir begegnen, als Exemplar dieser Kategorie wahrgenommen wird. Das ist nicht ein Mensch mit einer Geschichte, das ist zunächst einmal ein Flüchtling. Und weil er Flüchtling ist, haben wir gewisse Erwartungen an ihn. Und die kann er entweder erfüllen oder die kann er auch enttäuschen oder auch der kann uns auch positiv überraschen. Aber er kommt aus dieser Kategorie nicht raus. Und das passiert durch alle möglichen Dinge. Das können Medien sein, die sagen, okay, Flüchtlinge, so und so viele Flüchtlinge sind jetzt gekommen. Da heißt es nicht, so und so viele Menschen sind gekommen, nicht so und so viele Menschen suchen gerade Asyl in Deutschland oder so, sondern so und so viele Flüchtlinge kommen. Die werden dann noch, da gibt es dann auch sprachliche Mittel, wie die dann noch immer als immer homogenere Masse empfunden werden, wenn man von einer Flüchtlingslawine spricht oder von einer Flüchtlingswelle. Das sind dann schon Aussagen über irgendwelche Stoffe, die da gemacht werden und nicht mehr über Menschen. Und wenn wir schon bei Medien sind, dann haben wir natürlich auch immer selektive Informationen. So ist das nun mal bei Medien. Das ist jetzt keine Predigt über die Lügenpresse oder irgendetwas, sondern Medien wählen aus und ausgewählt wird, was Nachrichtenwert hat. Und Nachrichtenwert hat nicht 5000 Flüchtlinge in Heidelberg sitzen da halt so rum und machen eigentlich nichts. Das ist keine Nachricht, sondern Nachrichten sind, wenn jemand was verbricht oder wenn jemand was besonders Tolles macht. Und beides ist problematisch für die Gruppe. Dann haben wir nämlich zum einen die Flüchtlinge, wo wir es ja gewusst haben, dass die klauen oder das, was auch immer man von Flüchtlingen jetzt glauben mag, oder dass die ihre Frauen unterdrücken. Und auf der anderen Seite haben wir dann den einen besonders schlauen Flüchtling, der dann jetzt in der Uni studiert. Und auch der informiert uns nicht über die Gruppe der Flüchtlinge. Und deswegen möchte ich auch nicht über die Wahrheit der über die Flüchtlinge sprechen. Ich möchte klar machen, diese Kategorie ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Die ergibt für einen Bereich Sinn, und das sind diejenigen, die das irgendwie verwaltungsmäßig bearbeiten, weil das nun mal per Gesetz eine Kategorie ist, die relevant ist. Und ansonsten gibt uns diese Kategorie kaum Informationen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele so unterschiedliche Menschen kennengelernt, wie in der Zeit, in die ich jetzt im Asylarbeitskreis bin. Ich könnte Ihnen keine einzige Gemeinsamkeit nennen zwischen diesen Menschen, nicht mal was die Fluchtwege angeht, gar nichts. Es gibt da kein gemeinsames Flüchtlingsein, außer das, was durch deutsche Gesetze und durch die Verwaltung da auf sie zukommt. Und wenn wir diese Flüchtlinge als Exemplare sehen, als Mitglieder einer Kategorie, dann suchen wir eben auch Erklärungen für das Verhalten in dieser Kategorie. Genauso wie ich dann meine Ideen dazu habe, warum es gerade Rentner sind, die irgendwie immer rumnörgeln müssen, dann ist genauso kann ich zum Beispiel meine, kann ich meine Erklärung für Verhalten in Genetik suchen. Da sehen dann mittlerweile die meisten, dass das rassistisch ist. Wenn ich sage, gut, die Schwarzen sind nun mal nicht so schlau, das sehen jetzt die meisten, dass das keine zulässige Aussage ist. Wenn ich aber sage, das ist halt so von der Kultur, dann ist das schon nicht mehr rassistisch. Obwohl ich Leute weiterhin in diese Kategorie einordne und behaupte, jetzt dadurch irgendwie einen großen Fortschritt gemacht zu haben. Das ist nun mal in deren Kultur, dass sie zum Beispiel ein schlechteres Frauenbild hätten oder was auch immer man da für einen Unsinn verbreiten möchte. Jetzt kommt meine Meinung doch wieder durch. Gut. Wie gesagt, unsere Vorurteile stimmen oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht darum, dass sie Vorurteile sind, und dadurch tun wir den Menschen Unrecht. Menschen in eine Kategorie zu stecken, die wir ihnen aufdrücken, das ist Unrecht an sich, und das ist immer auch rassistisch und diskriminierend. Und deswegen hoffe ich, dass ich Sie heute zum einen dazu bringen konnte, sich diesen Spruch irgendwie abzugewöhnen. Ich bin kein Rassist, aber, und dann kommt man vielleicht, wenn man lange übt und immer wieder fragt, okay, wie habe ich jetzt hier meine Erfahrung verarbeitet? Ist das wirklich eine Kategorie, die Sinn ergibt? Schramme ich hier nicht weit an der Wahrheit vorbei, wenn ich so meine Informationen auswähle? Dann kommt man vielleicht irgendwie dazu, ich will kein Rassist sein, aber will keine Rentner diskriminieren, aber habe halt trotzdem diese Erfahrung gemacht. Oder irgendwann kommt man vielleicht zu dem Punkt und sagt, ich will kein Rassist sein, nichts aber. Dankeschön. Gut, dann würde ich die Diskussion eröffnen. Ja? Ja?
Vielleicht mal eine Frage zu dieser Zuordnung von negativen Eigenschaften. Da hat man jetzt den Fall, dass praktisch, wenn jemand aus der eigenen Gruppe eine negative Eigenschaft hat, man die Person als Individuum sieht.
Ja.
Und wenn jemand aus der anderen Gruppe eine negative Eigenschaft hat, das auf die Gruppe übertragen wird, ist denn in dem Fall, oder kannst du aus dem Fall sagen, dass jemand aus der eigenen Gruppe eine schlechte Eigenschaft hat, und dann sagt man, oh ja, das ist bei uns halt so, und wir sind halt, keine Ahnung, als Frau in Mathe oder was weiß ich.
Das ist gut, dass du das sagst, das ist nicht, also die Frage war, ja, das können wir auch machen, klar. Ja, wenn man ganz nah rangeht. Die nächste Frage dann über Mikrofon. Die Frage war, kann es denn auch sein, dass man mal eine negative Eigenschaft auf die Selbstgruppe projiziert? Ist das so richtig? Klar kann man das. Und wir sehen natürlich auch, das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen in dieser Frage, wie Gruppen bewertet werden, wie kategorisieren, wie Kategorien entstehen. Und da spielt vieles zusammen. Und zum Beispiel diese theoretischen Überlegungen, die Vorannahmen, die wir über Gruppen machen, spielen eine wahnsinnig große Rolle. Man hat eigentlich immer Vorannahmen über eine Gruppe, der man begegnet. Und ich denke, jeder von uns hat auch Vorurteile gegenüber Deutschen, klar. Genauso wie ich, also das war die zweite Überlegung dann, als ich da im Restaurant saß. Das zweite war dann, ja, Deutsche halt. Das ist natürlich genauso ein Unsinn. Ja. Ja. Nur von solchen illusorischen Korrelationen sind die großen Gruppen meistens etwas abgeschirmt.
Sie haben auch gesagt, dass Sie im Asylarbeitskreis keine Gemeinsamkeit gefunden haben. Und haben über Renten gesprochen.
Ja. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass sich hier einige dann auch entsprechend diskriminiert fühlen von dieser Geschichte. Ja.
Also Renten haben zum Beispiel viel Zeit. Normalerweise, ich nehme die Wohlstand.
Ja.
Deswegen würde ich in so einer Situation nicht mehr gut machen.
Ja.
Zweitens, Rentner haben ein langes Leben hinter sich.
Ja.
Und haben deswegen eine Menge Erfahrung akkumuliert.
Ja.
Mit Ausländern, mit Inländern, mit Studenten, mit Doktoranden und so weiter.
Ja.
Und können sich, also ich brauche jetzt nicht weiter zu sprechen, ich wollte nur noch diese Vorurteile positiv. Denn
ja.
Meine Erfahrung, ich war auch mal im Asylarbeitskreis, ich bin da rausgegangen, weil ich gemerkt habe, dass da zu viele Vorurteile in eine positive
Richtung
gehen. Und ich habe mich nicht mit denen identifizieren können. Und
okay. Das
sind diese langen Diskussionen über aus meinen Augen irrelevante Fragen, die eben aus diesen positiven Vorurteilen kamen. Dass ich mich dann zurückgezogen habe. Eine Gemeinsamkeit aber konnte ich feststellen, die sind eben alle entwurzelt aus der Heimat und sind bei uns verunsichert in unserer Gesellschaft und hilflos.
Ja.
Und wenn man dieses Vorurteil im Hinterkopf hat und im Umgang mit ihnen, dann kann man trotz meiner Frustration immer noch positiv arbeiten.
Ja, Dankeschön. Zum einen, klar, ich habe es fast schon wieder gesagt, ich habe nichts gegen Rentner, aber das ist natürlich Unsinn. Genau, was ich damit nur zeigen wollte, und da haben Sie ein schönes Beispiel auch genannt, Rentner haben viel Zeit. Ich habe gesagt, die haben viel Zeit, deswegen nörgeln sie viel, und der Nächste sagt dann, die haben viel Zeit, deswegen sind sie so geduldig, und damit haben wir eine perfekte Tautologie geschaffen. Also alles, was Rentner tun, ob sie nun geduldig sind oder ungeduldig, ist auf jeden Fall darin begründet, dass sie Rentner sind und nicht etwa durch die Tatsache, dass sie eine Geschichte haben und eine Persönlichkeit oder so, sondern ich sehe sie immer gleich als Gruppe. Und ich glaube, das ist generell etwas Negatives. Und auch positive Vorurteile sind meiner Meinung nach hochproblematisch. Zum einen, weil sie Reaktanz hervorrufen. Das ist auch auch eins der Probleme, denke ich, die Menschen damit ansprechen wollen, wenn sie sagen, ich bin ja kein Rassist, aber dass sie irgendwie das Gefühl haben, dass eine Gruppe da über die Gebühr positiv bewertet wird, nur weil sie Flüchtlinge sind oder so etwas. Das trägt sicherlich auch nicht zur guten Stimmung bei. Und zum anderen ist dann jeder, der diese Erwartung nicht erfüllt. Ich meine, auch positive Vorurteile führen dann auch regelmäßig zu Enttäuschung. Und jede einzelne Person wird dann immer wieder vor dieser Erwartung auch beurteilt. Und auch das, denke ich, ist ein problematischer Umgang mit einer Person. Sie hatten noch was?
Ich kann auch so
ja.
Mich würde interessieren, was Sie sagen können oder was die Kognitionspsychologie sagen kann zur Rolle von Emotionen und verlaufslicher Kategorisierung.
Ja.
Das ist aufgefallen bei dem Beispiel, wo ich von der Arroganz gesprochen habe. Wenn ich eine Person als arrogant empfinde, hat das ja vielfältige Ursachen, aber welche Rolle spielt meine eigene Emotionalität in dieser Situation?
In diesem Fall zum Beispiel eine ganz große. Würde ich sagen, ich denke, das würden auch die meisten so sehen. Wenn ich jemandem entgegentrete, dafür ist meine Kategorie ja da, das will meine Kategorie ja, sie will ja mein Verhalten informieren. Ich möchte ja Verhaltensregeln ableiten können für mein Leben. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand ist mir gegenüber feindselig, dann nehme ich die Deckung hoch. Und wenn ich auf jemanden zugehe, so, dann nimmt der die Deckung hoch. Und dann kommen wir beide zu dem Schluss am Ende, ja klar, super aggressiver Typ. Genau dasselbe wie so entstehen, oder zum Beispiel ein Modell wie Phobien entstehen, ist, dass man meinetwegen Angst vor Spinnen hat. Da sitzt dann eine Spinne und dann brodelt es in mir. Dann will alles weg. Ich habe Katastrophengedanken, dieses Tier wird mich anspringen, vergiften, auffressen und dann renne ich weg. Und was passiert dann? Ich entspanne mich wieder, komme wieder runter und dann kommt die Lernerfahrung. Spinne böse, wegrennen gut. Und diese Erfahrung wird niemals korrigiert. Und diese Art, das ist im Grunde genau derselbe Prozess, der mit Menschen auch funktioniert. Wenn mir jemand vorher erzählt, der und der, wir gehen auf eine Party, der und der Gastgeber, ätzender Typ, schwierig, das wieder abzulegen, schwierig Verhalten zu zeigen, dass das irgendwie falsifiziert. Zu jemandem, dem gegenüber man negative Erwartungen hat, zu sagen, hier bin ich, das ist wahnsinnig schwierig. Und insofern, also gerade weil Emotionen auch unser Verhalten ganz stark mit beeinflussen, Ist das ein wichtiger Faktor, ja.
Ja, Sie haben vorhin, glaube ich, gesagt, dass Kategorisierung
ja
eher negativ ist. Und ich wollte jetzt mal was Positives dazu sagen. Wenn man irgendwo unterwegs ist, wo gefahrt wurde oder so, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man diese Kategorisierung zulebt,
ja,
in der Gefahr in einem Städtchen vorzeitig zu entgehen. Und wenn man es nicht macht, kann es halt passieren, dass man dann
ja, das ist ja richtig. Nassim Taleb hat mal gesagt, es ist besser, einen Stein für einen Bären zu halten, als einen Bären für einen Stein. Und das ist natürlich wahr. Das ist aber auch instrumentalisierbar. Ich habe das Gefühl, wir leben eigentlich in einer Gegend, in einer Zeit, die sehr sicher ist, wo wenig Bären und sehr, sehr viele Steine in der Gegend rumliegen und wo wir eigentlich sehr, sehr wenig Angst haben müssen. Und wenn wir aber, und das kann man dann auch politisch instrumentalisieren, wenn man Menschen dann Angst macht, dann schürt man eben auch genau dieses engstirnige Verhalten, genau dieses engstirnige Denken. Bloß die Deckung hoch, bloß nicht an sich ranlassen, bloß keine Erfahrung machen, die das irgendwie, die das in Frage stellen können. Aber generell, natürlich, und ich meine, dafür haben wir unsere Kategorien und dafür ist unser Gehirn auch evolutionsgeschichtlich relativ weit gekommen. Wir leben alle noch. Und vielleicht auch nicht zuletzt deswegen, weil wir ganz gut darin sind, auch mal Kategorien zu bilden. Ja. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ich wollte gerade mal anhören, wollte Signale. Sie können sich das nochmal nachhören oder anderen Leuten empfehlen. Googeln Sie einfach über euer Heidelberg, dann kommen Sie auf die Homepage, dann können